Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich will aber jenseits meines Vortrags, wenn ich darf, noch einen Moment auch zu dem Vortrag etwas sagen. Die letzten 3 oder 4 Jahre, das, was Sie gesagt haben, die zweite Welle der Auseinandersetzung mit der Heimerziehung, haben mich und Kollegen, die nun schon lange im Geschäft sind, natürlich ungemein erregt und sozusagen auch wieder in neue Diskurse hineingezwungen. Zwischen 1967 und 70, denke ich, habe ich zu jener Gruppe gehört, die damals von der Wissenschaft her die Heimkampagne sehr lebhaft mitbetrieben und befördert hat. Und frühe Arbeiten von Klaus Mollenhauer zum Beispiel und mir waren damals Heimerziehung als totale Institution, Stigmatisierung innerhalb der Jugendhilfe, waren damals sozusagen auch ein theoretischer Hintergrund für viele der Dinge, die sozusagen dann in der Praxis als Kampf ausgetragen wurden. Ich komme später darauf auch noch zurück. Wir haben damals, und das ist sehr aufregend, wir haben kurz darüber geredet, sicher vor allem interessiert daran, dass die Verhältnisse, die wir als absolut unhaltbar empfunden haben, geändert wurden, uns weniger interessiert für die Rekonstruktion der schrecklichen Vergangenheiten, sondern, wenn Sie so wollen, in einer Art Emphase der Veränderung uns erst da engagiert, wie es weitergehen könnte. Und darüber werde ich reden, hatten auch dann in vielen das Gefühl, dass es gelungen ist, von der Gesetzgebung bis hin zu vielfältigen Praktiken und theoretischen Konzepten die Erziehungshilfen auf Füße zu stellen, die gleichsam neu waren und die diese alte, stigmatisierend, disziplinierende Pädagogik hinter sich gelassen hat. Die neuere Diskussion hat auf der einen Seite gezeigt, dass mehr an Spuren in der Heimerziehung liegen, als wir gedacht haben. Ich denke, sie hat auch gezeigt, dass wir mit dem Phänomen der Gewalt, die aller Erziehung immanent ist, und ganz besonders dem Phänomen des Zusammenhangs von Gewalt und sexueller Gewalt eher nicht abgründig genug umgegangen sind. Wahrscheinlich auch, würde ich jetzt von heute aus sagen, im Bestreben, uns gleichsam beschwörend an das zu halten, was anders und besser sein sollte. Und das ist etwas, was im Nachhinein hoch verwunderlich ist, in der ganzen Dramatik der Auseinandersetzung der 70er Jahre, die schon nicht ohne waren. Also ich darf das aber so sagen, ich hatte durch Jahre hindurch Auftrittsverbot, ebenso wie Klaus Mollenhauer oder Martin Bonhoeffer. Und wenn ich jetzt manchmal zu Jubiläumsveranstaltungen von großen Einrichtungen geladen werde, ärgere ich die Veranstaltungsträger und sage, heute dürfen wir reden. Früher habt ihr gesagt, dass wir unerlaubt und unsere Studierenden selbstverständlich stellenlos bleiben müssten, denn die galten als die wilden Horden. Das heißt also, es war damals schon sehr dramatisch und ich denke, bezogen auf Gewalt, Gewaltnötigungen waren wir auch sensibel. Den Zusammenhang von Gewalt und sexueller Gewalt und Nötigung haben wir damals in einer sehr erstaunlichen Weise nicht eigentlich thematisiert, obwohl in großen Berichten, wie zum Beispiel vom Waisenhaus zum Zuchthaus, es sehr deutlich war, also das sind über große Strecken ekelhafte Ausbeutungs- und Zuhältereigeschichten und Geschichten sexueller Demütigung. Aber wir haben das in den großen Fokus der Gewalt hineingenommen und ich denke, das führt auf ein ganz anderes Thema, was heute hier für mich jedenfalls nicht zur Debatte steht, auf die Frage nämlich, wie Pädagogik insgesamt mit Sexualität und im Zusammenhang von Gewalt und Sexualität umgegangen ist. Ich denke manchmal, wenn ich das so floppig sagen darf, dass die jetzige Diskussion die späte Rache Freuds an einer Pädagogik ist, die gedacht hat, sie käme ohne die Dramatik sexueller und sexuell-erotischer Probleme und Konstellationen aus. Das kann man historisch verfolgen. Ich darf vielleicht, weil Sie das gerade gesagt haben, sagen, in dem Band von Werner Tole und anderen sorgende Verhältnisse habe ich mir Mühe gegeben, diese Zusammenhänge sowohl von sexueller Gewalt und Gewalt und vor allen Dingen die Gewaltvergessenheit und die Sexualvergessenheit der Pädagogik ein wenig, also nur ein wenig, aber jedenfalls anzusprechen und aufzuarbeiten. Das ist nun heute aber nicht mein Thema, sondern so haben sie es erbeten und so werde ich es auch tun. Ich fange jetzt also ganz vom Blick her ganz anders an. Ich fange von der heutigen, jetzigen Situation der Sozialpädagogik in den Herausforderungen des Neoliberalismus an und gehe von da aus dann ein wenig zurück in die Geschichte und entwerfe eher ein Panorama, in das Heimerziehung hineingesetzt wird. Ich gehe also von der Heimerziehung, und zwar von der pädagogischen Heimerziehung aus, nicht von der speziellen Frage von Gewalt. Ich dachte, ich darf das aber im Vorhinein so sagen. Es ist mir, wir haben eben nur kurz, und Sie waren relativ überzeugt davon, dass Sie in dieser Weise einen Vortrag von mir haben wollten. Insofern habe ich nicht weiter mit Ihnen angesichts des Themas verhandelt, ob nicht vielleicht etwas anderes gleichsam noch direkter in die Fragen hineingehen könnte, die, wenn ich es richtig sehe, hier vielstimmig aufgebaut sind und dann ja auch in den Referaten vielstimmig verhandelt werden. Es ist jetzt schon warm. Und sagen Sie, sollte man nicht vielleicht irgendwo ein Oberlicht wenigstens aufmachen? Ich denke. So. Und jetzt muss ich einmal sehen, denn die Zeit, das geht. Ja. Also Erziehungshilfen im Spiegel der Geschichte, wo stehen wir heute? Die Welt ist durcheinander. Wirtschafts- und Bankenkrisen jagen sich, Neoliberalismus und Neokonservativismus beherrschen das Feld. Und hinter diesen derzeitigen Machtkämpfen und Verunsicherungen liegen die großen, vor sich hin schwelenden Krisen, sowohl der Umweltpolitik wie der sozialen Politik, also die Probleme der krassen Armut in der Welt, des verzweiflungsvollen Elends, der Hoffnungslosigkeit und der Verhärtung in Lebensmustern, gerade auch für Kinder, im Überlebenskampf, bisweilen in Kriegen. Warum muss es so diskrepant sein mit dem Geld für Rüstung und Sicherheit, Unterstützung von Banken und Wirtschaft auf der einen Seite und daneben dem fehlenden Geld für das Soziale, für Bildungs- und Gesundheitsaufgaben? Wäre das Elend eine Bank, so hat Attac neulich frech formuliert, hätten wir sicherlich Geld auch für das Elend. Diese Krisen der großen Welt schlagen unmittelbar in unsere Arbeit hinein. Sie bestimmen und dramatisieren die Lage der Adressatinnen. In der derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Situation nämlich, also im Zeichen des herrschenden Neoliberalismus, erzeugt der Primat der Ökonomie und des nackten Kapitalismus neue Spaltungen und neue Exklusionen. Neue Gruppen der ausgegrenzten Menschen ohne Perspektive und Zukunft entstehen, die Kategorie der überflüssigen Menschen, wie Enzensberger das einmal genannt hat. Die Spannungen der Multiethnizität in unserer multiethnischen Gesellschaft sind groß. Belastete Stadtteile entstehen in diesen Strukturen, entsteht zugleich für alle der Zwang, sich in den Leistungszwängen der Produktion und Konsumtion zu behaupten. Es ist ein alter Vers von Goethe, sehe jeder, wo er bleibe und wer steht, dass er nicht falle, und der bekommt gleichsam eine neue neoliberale Bedeutsamkeit. Dieses Leben in Konkurrenz ist zudem belastet durch die Offenheit und Verunsicherung der unübersichtlichen, entgrenzten Verhältnisse. Die Situation bedingt Verunsicherung in den Lebensplänen und neue Formen ungekonnter Bewältigung, neue Formen von Gewaltbereitschaft und fundamentalistische Vorurteile gewinnen an Boden. Diese Situation hat auch Konsequenzen für die soziale Arbeit selbst. Die sozialen Probleme, so wie ich sie gerade benannt habe, werden im Zeichen von Neoliberalismus und Neokonservativismus eher dethematisiert. Die öffentliche Verantwortung dafür wird heruntergespielt. Man verweist auf Privatisierung, auf bürgerschaftliches Engagement, auf Selbsthilfemöglichkeiten und vor allen Dingen auf die Verantwortung von Eltern, Erziehungsberechtigten und so weiter. Man sucht also die staatlichen Aufwendungen, die staatlichen Ressourcen und die staatlichen Verantwortlichkeiten herunterzuspielen, aber, und das führt dann zu Sparen und anderen Eingriffen, auch in Arbeitsmöglichkeiten, Sie haben es kurz genannt, man sehe, dass vieles zu tun wäre, aber die Ressourcen fehlen und werden eher zurückgenommen. Das aber, und das ist, finde ich, das Aufregende, geht einher mit Zweifeln an der Leistungsfähigkeit dessen, was soziale Arbeit leisten kann, mit einem gesellschaftlichen Misstrauen in Bezug auf das, was sie selbst möchte. In der neuen gesellschaftlichen Situation heißt es nämlich, soziale Arbeit soll die Leistungsfähigen unterstützen, Menschen also dazu qualifizieren, dass sie sich als Humankapital in der Wirtschaft bewähren können. Und wo sie das in der Förderung der eigenen Kräfte nicht schaffen und das gesellschaftliche Leben sich so nicht von alleine reguliert, braucht es Nötigungen und neuen Zwang. Eine neue und stärkere Gewichtung von Disziplinierung und Strafen wird gefordert, bis hin zur geschlossenen Unterbringung und neuen radikalen Erziehungskonzepten. Das kann man weiterverfolgen, was ich aber jetzt nicht will, weil es hineinpasst in den neuen, denke ich mir, in unserer Gesellschaft herrschenden und mächtigen Sicherheitsdiskurs überhaupt. Die Kriminologen haben ja in aufregender Weise gezeigt, wie sich in den letzten Jahrzehnten das öffentliche Interesse hin zur Frage nach Sicherheit verschoben hat. Also Fritz Sack erinnert daran, dass vor 40 Jahren 60% der Meinung waren, im Strafvollzug ging es um Rehabilitation und 40%, es könnten auch 70 und 30 sein, entschuldige, das weiß ich gerade jetzt, habe ich nicht im Kopf. Und dass diese Zahlen sich innerhalb der letzten 30 Jahre umgekehrt haben. Die früher alle für, die wenigen, die für Sicherheit waren, sind jetzt für die, wir wollen jetzt in der Mehrheit die Sicherheit haben wollen und die Rehabilitation geht zurück. Und ich denke, man könnte das bis hin in Fragen der Kontrolle über die Medien und der allseits präsenten Kontrolle in der Gesellschaft und der Aufsichtsbestimmung weiter verfolgen. Also Erziehung wird hier hineingenommen in einen ganz generellen und massiven Sicherheitsdiskurs, der zunehmend in der Gesellschaft herrscht. Dieses wird in der Politik, in den Medien und in der Öffentlichkeit sehr massiv formuliert und schlägt der sozialen Arbeit immer wieder ins Gesicht, vor allen Dingen auch in den Skandalen, in denen die erwarteten Sicherheit, die Sicherheitserwartungen nicht eingelöst sind und dann am Einzelfall deutlich wird, wo soziale Arbeit versagt hat und eigentlich aus dem Einzelfall heraus verallgemeinert, wo sie, so heißt es dann, in ihren Prinzipien oder aus ihren derzeitig zu sanftmütigen Strukturen auch nicht eigentlich wirklich agieren kann. Das ist dann die Kuschelpädagogik bei uns oder die Verständigungspädagogik. Dieses Misstrauen, was der sozialen Arbeit entgegenschlägt, verbindet sich dann eben mit den Sparauflagen und den Evaluationsauflagen und den Dokumentationsnötigungen, den technologisch inspirierten Effektivitätskontrollen, und das bedeutet das eine auf Kommunikation, Aushandeln, Stützung und Förderung der eigenen Möglichkeiten in all der dafür notwendigen Aufwendigkeit und Geduld eher denunziert und hintangesetzt und zurückgesetzt wird. Dieser Druck der verschiedenen Erwartungen von außen ist groß. Ich denke aber, es wäre fatal, nur so zu sehen, die Gesellschaft verhärtet sich und sozusagen stellt Forderungen und Erwartungen an die soziale Arbeit, die sie aus ihrer Tradition, ihrer neueren Tradition heraus jedenfalls nicht erfüllen kann und nicht erfüllen will. Sondern ich denke, die soziale Arbeit, die Sozialpädagogik ist auch in sich selbst in einer schwierigen Situation. Und wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir nur auf Schwierigkeiten, Belastungen, Herausforderungen und Druck von außen sehen würden. Schwierigkeiten haben wir uns auch in uns selbst und vor allem mit uns selbst. Die Skandale waren oft sehr anstrengend und sie sind oft im Detail auch sozusagen so, wie Skandale gestrickt sind. Da gibt es dieses wunderbare Buch Der Hauslehrer, der Skandale um die Jahrhundertwende einmal in ihrer inneren Logik verfolgt hat. Aber ich denke, so wie das deutlich war, was dabei herausgekommen ist, waren sie absolut unverzichtbar und notwendig. Ohne sie wäre jedenfalls die zweite Welle jetzt der neuen Diskussion der sozialen Arbeit so wenig in Gang gekommen, wie es die erste Welle war, 1967 bis 70. Auch da waren es die Einzelfälle, die Skandale, die hochgespielt und die aufgegriffen worden sind. Auch da waren es damit einhergehende Pauschalierungen, Dramatisierungen, auch Ungerechtigkeiten. Auch da aber war es absolut notwendig, weil nur so überhaupt die Szene, die natürlich vielfältig in sich ja, verwandelt und abgesprochen ist, aufgeschreckt worden ist und die sich natürlich auch wehrt dagegen, wenn Dinge zutage treten, von denen man, und das konnte man jetzt ja sehr deutlich sehen, große Mühe sich gegeben hat, sie auch unter der Decke zu halten. Also, die jetzt in den letzten Jahren intensiv aufbrannende Diskussion zur Gewalt, zur sexuellen Nötigung, zur Gewalt und auch in Erziehungsheimen hat die soziale Arbeit und die Erziehungshilfen mit ihrer eigenen Vergangenheit und ihren schrecklichen Ideologien konfrontiert und zugleich mit den Versäumnissen in Bezug auf das Aufdecken und die Arbeit an dieser Vergangenheit. Und weil das so ist und weil diese Vergangenheit schlummert und etwas pointiert formuliert, weil das Disziplinierende, Stigmatisierende und das Missachtende der Vergangenheit sich verbinden kann mit neoliberalen Tendenzen, wiederum Menschen nur zu sehen in Bezug auf ihre Brauchbarkeit und ihre Fügsamkeit und auf ihre Einordnungsfähigkeit, ist sowohl die Aufarbeitung so dramatisch und ist sie für die gegenwärtige Situation so dramatisch. Bei Brecht gibt es den alten Satz, der Schoß ist furchtbar noch, aus dem das kroch. Und die jetzige Diskussion zeigt sozusagen auf einem wie schwanken Boden, wir uns bewegen mit dem, was wir als Reform und ich denke als durchaus trächtige und kräftige Reform innerhalb der letzten 40 Jahre haben realisieren können. Das ist sozusagen auf schwankem Boden und kann überwachsen und neu wieder überwachsen werden und wieder zurückgenommen werden von dieser Allianz des Alten und des Neu-Neoliberalen, Neokonservativen. Und gerade deshalb scheint es mir notwendig, sich mit der Vergangenheit auch deshalb heute wieder auseinanderzusetzen, um zu merken und zu spüren, was an Potenzialen darin stecken kann und was, wenn man ängstlich ist, eben nur gleichsam die Berührung durch ein gesellschaftliches Milieu braucht, um wieder oder eine gesellschaftliche Zustimmung braucht, um dann wieder lebendig und tatkräftig zu werden. Vor diesem Hintergrund scheint es mir, vor diesem Hintergrund scheint es mir notwendig und sinnvoll, dass man noch einmal zurückfragt und genauer fragt, wie war es? Und vor allen Dingen auch, was ist es eigentlich, was wir in den letzten 30 oder 40 Jahren gegen eine wirklich jahrhundertealte Tradition haben setzen können? Was haben wir gedacht, was man stark machen müsste? Weil ich denke, darauf sich zu berufen, zu beziehen, ist unbedingt notwendig, um sich wehren zu können gegen diese neuen, hochkommenden, alten und neu neoliberalen Vereinnahmungen von Erziehung und Heimerziehung. Deshalb will ich jetzt noch einmal zurückgehen und versuchen, das Ganze historisch einzuordnen. Erziehungshilfen und Heimerziehung wollen Kinder und Heranwachsende in ihren Schwierigkeiten stützen und wollen sie stärken in ihren Kompetenzen, ihr Leben als ihr eigenes Leben zu gestalten. Das ist uns heute ganz selbstverständlich und eigentlich geniert man sich, wenn man es so schlicht formuliert. Es hört sich trivial an und ist eine sozusagen Umschreibung dessen, was im Gesetz steht. Dass es so im Gesetz steht, ist aber historisch überhaupt nicht selbstverständlich. Wir waren, wenn ich in die Geschichte zurücksehe, denn Kinder. Natürlich waren Kinder immer wichtig. Natürlich wurden Kinder auch immer geliebt. Ich erinnere zum Beispiel an die Verehrung des Christkinds und an die Mutterliebe Mariens. Und es ist ja faszinierend, mit welcher Massivität sich das durch die Jahrhunderte hindurch als das eigentlich tragende Paradigma innerhalb einer Christlichkeit durchgesetzt hat, die eigentlich von Christus, also männlichen Opfergeschichten und Opferproblemen beherrscht war, wie das sozusagen unterwandert worden ist. Eben dieses durch das Bild der Mutter mit dem Kind und der Schmerzen der Mutter, wenn es das Kind umkommt. Das waren im christlichen Kontext die großen Themen der Kunst und der gläubigen Verehrung. Aber der Mainstream des Umgangs mit Kindern war ein anderer, wie uns die Sozialgeschichte lehrt. Kinder galten nur im Kontext der familialen Ordnung. Sie haben Benjamin zitiert, also der in der letzten Zeit würde man bürgerlich sagen, man kann das, glaube ich, verallgemeinern, der familialen Ordnung. Da hatten sie ihren Platz, den sie erfüllen mussten. Da waren sie geschützt und sicher, aber da waren sie auch der Besitz der Erwachsenen. An sich selbst, als Kinder, waren sie rechtlos, sie mussten arbeiten, über sie wurde verfügt. Und die große Darstellung des Kinderelends von Demos steht unter dem Titel »Hört ihr die Kinder weinen?« Nun ist dieses Bild von Kindern ja nicht das einzige Bild. Die Neuzeit ist auch die Geschichte von Emanzipation. Die Geschichte also von Anerkennungen von Menschengruppen in der Geschichte, die zunächst nicht anerkannt waren und Stück um Stück gleichsam ins Licht der Anerkennung als Subjekte ihres Lebens getreten sind. Das waren im Gang der neuzeitlichen Geschichte die Aufhebung der Sklaverei und der Leibeigenschaft. Das war die Anerkennung des Proletariats. Das war die Anerkennung der Eigenrechte von Frauen. Das war die Anerkennung von Behinderten und eben auch die Anerkennung von Kindern. Sie alle sind sozusagen im Lauf der letzten 300 Jahre Zug um Zug in den dramatischen Auseinandersetzungen und Kämpfen der sozialen Auseinandersetzungen aus dem Status der Rechtlosigkeit oder des Verfügtseins in das von Subjekten mit Rechten ausgestattet worden. Ich nehme zwei drastische Beispiele, an denen ich mir das selber immer wieder klar mache. Und ich darf das im Kontext der Frauenbewegung nehmen. Als ich 1970 geheiratet habe, musste ich ja noch unterschreiben, dass meine Frau arbeiten gehen darf und dass ich mich damit in meinen hausherrlichen Rechten nicht eingeschränkt fühle. Und 15 Jahre zuvor gab es an der Universität Göttingen eine Untersuchung, ob Frauen in der Wissenschaft eigentlich einen Platz hätten. Und der Direktor des damaligen, also des Vorgänger Max-Planck-Institutes, hat darauf wie folgt geantwortet: Die Tatsache, dass eine Frau eine solche Frage stellt, zeigt bereits, dass sie ungeeignet ist, denn sie versteht gar nicht, wonach gefragt ist. Dieses könnte man in einer ähnlichen Form genauso für in Bezug auf die Leibeigenschaft zum Beispiel beschreiben, was da abgeschafft worden ist. Man kann es aber auch beschreiben in Bezug auf die Behinderten, deren Anspruch auf Bildung ja erst sehr kurz ist und deren Umgangspraxis auch des Verdrängens und Versteckens und jener berühmten Antworten von den Ärzten, wenn ein Kind auf die Welt gekommen sind, das habe ich nun leider nicht verhindern können, dass das Kind auf die Welt gekommen ist, sie haben eben Pech gehabt, ja noch gar nicht weit zurückliegen. Wir haben eine Doktorarbeit, glaube ich, vor 15 Jahren, hat das immer noch als sozusagen verbreitete Praxis, also als Erfahrung von Müttern beschreiben müssen. Das heißt also, es gibt eine Geschichte der allmählichen Emanzipation von Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Man könnte auch sagen, eine Geschichte der sich allmählich demokratisierenden Gesellschaft. Und in dieser spielt die Anerkennung des Eigenrechts von Kindern eine Rolle, eine große Rolle. Das ist auf der einen Seite die Kinderschutzdeklaration von der UNO. Das sind aber auch die Kinderrechte, wie sie bei uns zunehmend durchgesetzt werden. Ich habe es selbst einmal in einer dramatischen Weise erfahren, als ich meiner Tochter eine Geschichte von einer Ungerechtigkeit eines Lehrers erzählte. Und sie sagte, na, das ist doch gar kein Problem, dann gehen wir eben zur Rektorin und beschweren uns. Das sitzt sozusagen, also das Prügelverbot in der Schule, das Nötigungsverbot und all diese Dinge. Also ich denke, das hat sich durchgesetzt und innerhalb des KJHGs und bei Ihnen, also der Erziehungshilfe, sind ja die Fragen nach der Partizipation sehr spannend und aufregend, gerade auch in der schwierigen Abwägung zwischen Elternrecht und Kinderrecht. Darauf muss ich jetzt hier nicht eingehen. Das, was mich interessiert und was ich betonen möchte, ist, es gibt eben in Bezug auf die Kinder die Geschichte der Abschaffung der Kinderarbeit. Und es gibt die Geschichte der Definition einer Familie als ein Raum, in dem man sich um Kinder kümmert und in der Kinder Rechte haben. Und es geht um die Durchsetzung der Schulpflicht, der Lernpflicht für alle, die Ermöglichung des Schullernens für alle in jeweils, so hat man, das war die Ideologie jedenfalls, angemessenen Lernangeboten. Und es gibt daneben dann eben seit den letzten 60 oder 80 Jahren den Ausbau der Erziehungshilfen oder der Jugendhilfe als der, die ergänzend dafür sorgen, dass Kinder, wie es im Gesetz heißt, ihr Recht auf Erziehung und Bildung in förderlichen Verhältnissen erfahren und leben können. Jetzt bin ich aber schon relativ rasch, sozusagen in so einer Art kursorischen Blick, bis in die Gegenwart hinein geeilt und in den heutigen Stand oder die heutige Selbstverständlichkeit des Verständnisses von Kindern und der daraus folgenden Anstrengungen und Möglichkeiten des Bildungs- und Sozialsystems. Ich gehe noch einmal zurück, denn es geht ja um Heimerziehung, und gehe dieses Doppelspiel von trostloser, unterdrückender, rechtloser Rechtlosigkeit auf der einen Seite und allmählicher Erkenntnis der Rechte und der Eigensinnigkeit des Kindes noch einmal, jetzt aber bezogen auf die Heimerziehung. Im Mainstream zeigte die Erziehung und die Gesellschaft im Umgang mit den Kindern, die, wie Sie es vorhin gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer marginalisiert waren, sei es, dass sie aus nicht aus Familien stammten, sei es, dass sie aus problematischen Familien stammten, sei es, dass sie jenseits von Familien in der Gesellschaft vorhanden waren und lebten. Also im Mainstream zeigte die Erziehung und die Gesellschaft im Umgang mit Kindern mit Schwierigkeiten ihre ganze Härte, indem sie sich auf der einen Seite in ihren Anforderungen an die Kinder der eigenen Moralität vergewisserte und sich sozusagen wie die Pharisäer an die Brust schlug und sich auf der anderen Seite durch die Kinder so bedroht sah. Sie hat die Gesellschaft erstaunliche Mythen ausgebildet, um zu begründen, warum man mit solchen Kindern streng, gnadenlos streng, disziplinierend umgehen muss, warum dies sozusagen ein Moment auch... Ach, ist alles nicht aufgenommen, oder? So. Gut. Ja. Das Versagen der Familie wurde an den Kindern festgemacht und als Verwahrlosung personalisiert und moralisiert. Die Kinder waren verderbt. Sie wurden gesehen als verderbt von Anfang an. Man musste hart mit ihnen umgehen. Böses kann nur durch Böses bekämpft werden. Wen Gott lieb hat, den züchtigt er, wusste man sich bestätigt und hatte das Gefühl, damit hat man den Freibrief für alles. Wenn man streng war, war das doch eine Chance, das zu tun, was zunächst eigentlich hätte geschehen müssen, nämlich Menschen in die Ordnung hineinzutreiben und was versäumt worden war. Besonders hart war man da, Sie haben es vorhin erwähnt, wo der Schutz der Familie fehlte, im Umgang mit unehelichen Kindern. Gerade Zeugnisse der letzten Zeit zeigen in einer erschütternden Weise dieses moralisierende Festmachen von Problemen an den Kindern, diese Hierarchie der Abqualifikation von Kindern, sie waren zugleich Freiwild und Teufelsgeburt. Dies konkretisierte sich dann in den Formen ihrer Unterbringung in den Erziehungsanstalten. Ich erinnere an die Armen- und Waisenhäuser des Mittelalters, an die Arbeitshäuser der frühen Neuzeit, zum Beispiel in Amsterdam, mit ihrer für uns heute kaum fassbaren Verbindung von gnadenloser Arbeitsausbeutung und frommem Geseire, was über dem Ganzen stand. Und dann dasselbe dann ja unter gewandelten Vorzeichen und in immer neuen Konstellationen in der Fürsorgeerziehung bis in die jüngste Vergangenheit, mit deren Zuständen uns die derzeitige Diskussion ja so dramatisch und beklemmend konfrontiert. In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist die Struktur dieser alten Erziehung analysiert worden im Muster der totalen Institution. Also einer Einrichtung im Abseits, die ein in sich geschlossener Lebenskreis war, in dem man für die Einrichtung und für die Ziele der Einrichtung zu leben hatte. Die Kinder und Heranwachsenden wurden entpersonalisiert. Es war bis in die kleinsten Alltagsbestimmungen hinein alles verregelt. Es gab keine Freiräume, in denen man sich orientieren konnte oder auch nur von diesem Dauerzwang erholen konnte. Es gab die tendenziell totale Kontrolle. Man spricht von Mortifikation, also von Abtötung. Ich zitiere aus dem Bericht eines ehemaligen Heimkinds der katholischen Einrichtungen in Baden-Württemberg. Du warst als Heimkind nichts wert. Du warst aus der Gesellschaft verdrängt, wir hatten Glück. Hätten wir früher gelebt, wären wir wie die Juden vergast worden. Das als Quintessenz einer Erziehung 1975 oder 80. wenn sich dann trotzdem neben dieser totalen Kontrolle etwas wie Unterleben ausgebildet hat, also ein Leben der Kinder, der jungen Leute untereinander, mit Solidaritäten untereinander, war das oft nur ein gleichsam verbogenes eigenes Leben. Es konnte oft nur die gegebenen Machtstrukturen reproduzieren und führte nur sehr selten zu Verweigerung und Rebellion. Die wurde dann besonders hart geahndet. Das ist die eine Seite der Heimerziehung und eine, die herrschend und im Mainstream herrschend war, bis in die 80er, ja bis in den Beginn der 90er Jahre, zum Teil, auch das muss man kritisch sagen, in einer uns in der Pädagogik damals tätigen Weise gar nicht bewusst war, was es alles fortdauernd immer noch gab, weil zum Beispiel die großen Träger sich nicht haben in ihre Karten sehen lassen. Es ist bei uns deutlich, in Baden-Württemberg, dass der Einbruch einer neuen Erziehung erst in dem Moment passierte, wo das kirchliche Personal die Einrichtung nicht mehr allein tragen und bestimmen konnte und wo Professionelle hineinkamen. Also das war eine, das in den verschiedenen Trägerkulturen und Trägerszenen sehr festsitzende alte Tradition. Das ist eher drollig, aber ich finde auch symptomatisch. Aus dieser selben Untersuchung hat ein Heimkind berichtet, dass Willy Brandt auf dem Marktplatz geredet hat und die zuständigen Nonnen gesagt haben, dass sie da auf gar keinen Fall hingehen könnten. Er sei erstens unehelich, zweitens Sozialdemokrat und drittens vom Teufel. Das ist also die eine Seite. Aber so wie das Bild vom Kind in sich gespalten ist, so ist, denke ich mir, auch die Geschichte der Heimerziehung in sich gespalten. Und auch hier gibt es Modelle, Konzepte und Umgangsformen, wo Kinder mit besonderen Schwierigkeiten im Medium besonderer Liebe und besonderer Intensität und großer pädagogischer Fantasie groß geworden sind. Die Heimerziehung ist in der Ideen- und Idealideengeschichte der Sozialpädagogik ja immer ein Mainstream gewesen, weil es der Ort ist, wo die Pädagogik am härtesten gefordert ist. Da sind keine Eltern mehr dazwischen, da sind keine anderen Gruppen dazwischen, sondern da muss der Pädagoge sehen, was aus dem Kind wird oder nicht wird. Und insofern hat sie das als Modell des pädagogischen Handelns immer besonders interessiert. Ich will ein paar dieser Stationen nennen. Wenn ich das tue, bin ich mir bewusst, dass das methodologisch heikel ist. Ich kann natürlich von Pestalozzi reden und beschreiben, dass er für die Strafe war. Ich kann beschreiben, dass er ein Modell der Volkserziehung und der Familienerziehung hatte, was hochgradig fatal war. Und ich kann beschreiben, dass er eine pädagogische Rolle gehabt hat, die, wenn sie nicht nur fatal war, jedenfalls nicht frei war von Absurditäten und Seltsamkeiten. Und ich kann genau dasselbe für Makarenko oder Bernfeld. Das heißt, auch die Stationen, auf die ich jetzt verweise, sind in sich gemischt, jeweils in der Zeit und gemischt aus unterschiedlichen Intentionen und auch aus hochproblematischen Intentionen. Es scheint mir aber spannend und notwendig zu sein, auch hier gleichsam herauszudestillieren die Geschichte dessen, was möglich sein könnte oder die Ideen, die man gehabt hat im Umgang mit Kindern mit großen Schwierigkeiten. Und ich erinnere deshalb zunächst an Pestalozzi und seine Arbeit mit Kindern in den Wirren und Verstörungen des Kriegs im Stanzer Erziehungsheimversuch während der Französischen Revolution. Zitat: Wir kennen von der Sittlichkeit unserer Natur eigentlich wenig außer dieser Arbeit an unserem verschütteten Selbst. Dieses verschüttete Selbst muss gefunden werden. Es müssen die Barrieren der gesellschaftlichen Verhältnisse, der Ausbeutung, der Unterdrückung, der Verwahrlosung, der Gleichgültigkeit weggeräumt werden, in denen die Kinder sich verhakt und verfangen haben. Dazu braucht es allseitige Versorgung, Pflege, Umsorgung und Bildung. Ich finde sehr aufregend in den Nachforschungen, die er geschrieben, ein Buch, das er geschrieben hat, Nachforschung über den Gang des Menschengeschlechts, beschreibt er, dass das eigentliche Elend seiner Zeit die Gleichgültigkeit sei. Verhältnisse, in denen Menschen sich für ihre Kinder, für sich selbst nicht interessieren. Ich habe leiden müssen, sollen sie auch leiden und sehen, wo sie bleiben. Und Pestalozzis Bestreben, wie es möglich, oder Intention, wie es möglich ist, unter diesem Panzer von Gleichgültigkeit und aggressiver Abwehr das zu finden, was er das verschüttete Selbst nennt, nämlich die in allen Menschen angelegte Fähigkeit zur Freundlichkeit, zur Güte, zur Liebe. Er verstand Bildung im umfassenden Sinn als Lebensbildung, als Bildung von Kopf, Herz und Hand. Diese Bildung erfahren Kinder, vor allem auch im Medium der intensiven Beziehung zum Erzieher. Pestalozzi formuliert kühn und, wenn Sie so wollen, blasphemisch: Ich war bei Ihnen und Sie waren bei mir. Mich erinnert es jedenfalls ans Johannesevangelium. So finden die Kinder das, was die Zeit das Ziel für alle Menschen sein kann, dass sie, so zieht Pestalozzi, Werk ihrer selbst werden, dass sie über sich selbst bestimmen können, dass sie sich als Subjekt ihres Lebens erfahren können, das heißt stark und kräftig sind, weil sie etwas können, sich dafür achten können und von anderen geachtet werden. Sie werden zu Menschen, die sich selber lieben und achten können, weil sie von anderen geliebt und geachtet worden sind, von der Mutter, von den Pädagogen oder auch im Gemeinwesen. Ich lasse das mal so stehen und gehe weiter zu Siegfried Bernfeld, Wien, Kinderheim Baumgarten in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. In seinen Fantasien und Praxen aus dem Kinderheim Baumgarten kann man, wenn man so will, ein Gegenbild zu Pestalozzi lesen und zu seiner so starken Betonung des persönlichen Bezugs. Es käme nämlich, so meinte Bernfeld, vor allem darauf an, die Kinder zu beobachten und zu wissen, was sie tun wollen und wo sie Probleme haben, nicht zu sagen, was man von ihnen wolle. Es käme darauf an, zu sehen, wie sie sich zeigen, was sie können und selbst wollen, damit sie dann darin gestützt werden können. Vor allem sollen Kinder sich gleichsam indirekt am Vorbild von Erziehern und an den Ordnungen einer guten Institution orientieren und zur Selbstregulation in der Gruppe finden, also Jugendgericht und Jugendversammlung und so etwas. Ich gehe dann noch einmal weiter zu Janusz Korczak, der dieses Plädoyer für die Selbstbestimmung und Selbstregulation intensiviert hat und davon ausgegangen ist, dass es vor allem zentral ist, Kinder zu schützen vor den falschen Formen einer zudringlichen Erwachsenenliebe, die immer schon weiß, was für die Kinder gut ist, die immer über sie verfügt, immer bestimmt, immer schon weiß, wohin die Kinder anerkannt werden sollen. Es kommt aber darauf an, Kinder in der Selbstständigkeit ihrer Lebens- und Bewältigungsleistungen zu sehen. Und die sind groß, weil Kinder als Neulinge in eine Kultur kommen, die immer schon fertig und geprägt ist und der sie erst allmählich lernen müssen, sich zu behaupten, einen Ort für sich zu finden. Und weil sie das lernen müssen, dann auch vielfältig Verhaltensformen zeigen, die für die Erwachsenen irritierend und seltsam sind, die aber verstanden werden müssen aus diesem Status des Neulings in der Kultur. Sie müssen sozusagen sich ihren Ort erobern und darin muss man sie verstehen und darin muss man wissen, was sie können, wollen und leisten. Korczak hat diese Notwendigkeit der Behauptung ja in dem kühnen Spruch zusammengefasst, dass Kinder ein Recht auf ihren eigenen Tod haben, was bedeutet, dass sie ein unbedingtes Recht auf ihr eigenes Leben haben müssen. Und dies gilt es, so meinte er, gegenüber den fürsorglichen Belagerungen der Erwachsenen durchzusetzen oder ihren kolonialisierenden Tendenzen, wie wir das heute sagen würden. Ich erinnere dann auch an August Eichhorn, der in Hollabrunn praktiziert hat, dass Kinder mit besonderen Schwierigkeiten einen geschützten Raum brauchen, um ihre Schwierigkeiten zu leben und auszuleben, ebenso wie um darin ein Stück Vertrauen und Zutrauen zu sich selbst wiederfinden zu können. Und ich erinnere dann auf der anderen Seite an Makarenko, der davon ausgegangen ist, dass junge Menschen in Schwierigkeiten dann zu sich selbst finden, wenn man ihnen Aufgaben zumutet. Wenn sie sich an Aufgaben bewähren können, wenn sie an Aufgaben erkennen, was sie können und wenn sie durch diese Achtung vor ihrem Selbstkönnen im sozialen Verbund einen Ort in ihrem Leben und von da aus in der Gesellschaft finden, wenn sie dadurch also Perspektiven finden für ihr Leben in der Gesellschaft. Und schließlich finde ich es immer wieder spannend, Maud Manoni zu lesen mit ihrer gespaltenen Institution. Sie ist davon ausgegangen, dass es Kinder gibt, denen in Institutionen nicht geholfen werden kann und die Begleitung brauchen in ihren individuellen eigenen Wegen. Die Kinder wurden deshalb herausgeschickt in die Welt und mussten dort sehen, wie sie allein zu Rande kommen. Es gibt ja auch heute am Rand unserer üblichen Erziehungshilfe angeboten kühne Projekte, in denen ein Pädagoge oder eine Pädagogin mit einem Heranwachsenden sozusagen auf Trebe geht und sieht, wie sie sich zusammen durchschlagen und in den Mühseligkeiten dieses sich Durchschlagens herausfinden, dass der Heranwachsende etwas kann, was er kann, was er gut kann, was sich lohnt und dass er so allmählich Vertrauen zu sich selbst und zu seinen Lebensplänen findet. Dies könnte ich natürlich und müsste ich, das ist Gegenstand, wäre Gegenstand eines eigenen Kollegs, sehr viel ausführlicher und differenzierter darstellen. Aber ich denke, es ist deutlich, wenn ich es zusammenlese, dass es eine Pädagogik ist, die darauf hinzielt, dass es darauf ankommt, Kindern in Schwierigkeiten eine Lebensbildung zu vermitteln, also eine Lebensbildung, die ihnen dazu hilft, dass sie ihr Leben bewältigen können, dass das zur Voraussetzung hat, eine tragfähige Beziehung, zugleich aber eine kritische Sensibilität gegen die okkupierende Macht in dieser Beziehung, gegen eine okkupierende Macht, die Kinder erdrücken könnte, dass es also die Vermittlung von Nähe und Distanz braucht. Dass es eine Pädagogik ist, deren Ziel es sein muss, das Inbedingte der Zutrauen der Kinder zu zeigen, ihnen zu zeigen, dass sie etwas sind, dass sie etwas können, dass sie lernfähig sind und dass sie imstande sind, sich eigene Ziele und eigene Konzepte zu entwerfen und sie zu realisieren und dass es dazu auch Zumutungen braucht, an den Aufgaben, an denen sie sich bewähren und kennenlernen können und darin sich dann Perspektiven über die Heimerziehung hinaus in das gesellschaftliche Leben hinein öffnen. Und dass dieses Ganze nur dann passiert, wenn man nicht nur das Kind an sich achtet, sondern wenn es Regelungen der Selbstbestimmung, der Mitbestimmung, der Selbstregulation gibt in Bezug darauf, wie das gemeinsame Leben gestaltet und organisiert werden soll. Man könnte auch dies weiter ausführen, aber denke ich mir, sind Leitordnungen und Maximen, die man, denke ich, aus der Geschichte der Heimerziehung als Idee dessen, wie man mit Kindern innerhalb der Heimerziehung umgehen könnte, finden kann und die immer standen gegen die massive Macht jener anderen auf Mortifikation, wie ich zitiert habe, und Stigmatisieren setzenden schwarzen Pädagogik. Ich lasse das so stehen. Sehe die Zeit und gucke, ja, es ist alles okay, aber ich gucke, dass wir auch noch ein bisschen reden können, dass ich zum Ende komme. Das sind so Maximen für eine mögliche Heimerziehung. Stücke davon konnten realisiert und als Programm realisiert werden, weil im Kontext der, wie ich vorhin beschrieben habe, sozusagen der Emanzipationsbewegungen, in die auch die Kinder hineingenommen worden sind, in den 40er bis 70er, 80er Jahren eine gesellschaftliche Situation, eine Großwetterlage herrschte, die der marxistische Historiker Hobsbawm als goldene Zeit des Kapitalismus beschrieben hat. Eine nämlich, wo der Kapitalismus so reich war in den allgemeinen Entwicklungsaufgaben und wirtschaftlichen Zuwächsen, dass er sich auch das Soziale leisten konnte und dass er vielfältige dieser alten Ideen eher in der Fläche und flächendeckend durchsetzen konnte. Er konnte sich die Auseinandersetzungen zwischen dem Alten und dem Neuen und den Sukkurs des Neuen leisten. Lothar Böhnisch redet in dem Zusammenhang von der Gemütsruhe des Sozialstaats als dem Raum, in dem die Auseinandersetzung des Alten mit dem Neuen und die Durchsetzung des Neuen realisiert werden konnte. Heimerziehung heute aber ist, und das finde ich ist spannend zu sehen, nicht einfach eine Fortschreibung dieser Konzepte und Modelle, wie ich sie skizziert habe, sondern sie ist eine Fortschreibung dieser Prinzipien in anderen Arrangements und in anderen Bedingungen. Das eigentlich Erregende, nämlich der Entwicklung der neueren Sozialpädagogik, ist, wenn ich es richtig sehe, dies, dass sie sich als im groben Sinn als lebensweltorientiert versteht, nämlich so, dass sie davon ausgeht, dass Menschen in ihren Verhältnissen da, wo in den Verhältnissen Hilfen sinnvoll und angemessen praktiziert werden können, arrangiert werden. Also in der Familie helfen, Familienhilfe. Beratend helfen, wenn Beratung genügt. Und von da aus bestimmt war von dem Subson, dem Verdacht der Problematisierung von Einrichtungen, die Menschen aus der Lebenswelt herausnehmen und eine eigene Lebenswelt mit ihnen arrangieren müssen. Die 70er Jahre sind, wenn man so will, eine seit den 70er Jahren ist die Jugendhilfe gekennzeichnet von der Abkehr von dem Monopol der Heimerziehung hin zur offenen und vielfältigen Form von unterstützenden und beratenden Arbeiten im Lebensfeld zwischen Beratung, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit, Strukturierung sozialräumlicher Aktivitäten und so weiter. In diesem Kontext hat Heimerziehung plötzlich nur noch eine sehr geringe Rolle, eine kleine Rolle, weil es zweifelsohne auch heute, soweit ich das übersehe, unaufhebbar bestimmte Kinder gibt, für die man einen neuen Lebensort braucht. Sei es, dass sie keine Familie haben, sei es, dass die familialen Verhältnisse oder ihre Herkunftsverhältnisse, ihre Klassenverhältnisse, ihre Verhältnisse in der Subkultur von der Art sind, dass sie in ihnen nicht zu einem Konzept, einem guten Konzept ihres eigenen Lebens kommen können. Es gibt also nach wie vor, und ich glaube, dass das notwendig ist, Heimerziehung als ein Arrangement, wo Jugendliche in Gruppen zusammenleben, um an diesem anderen, dritten Ort Lebensperspektiven gewinnen zu können. Es ist sehr erstaunlich, und das will ich jetzt aber hier nicht vertiefen, dass wir die Frage dieses eigenen Ortes nie im Kontext zum Beispiel der Internatserziehung geführt haben, sondern eigentlich immer nur in Abkehr von der totalen Institution, in der Abkehr also der die fürsorgebestimmenden Anstaltserziehung. Man könnte auch von da aus überlegen, ob es Situationen gibt, in denen Jugendliche in einem pädagogisch arrangierten und geschützten und gestützten, nicht geschützten, gestützten Raum sinnvoll Perspektiven entwickeln können, Perspektiven, die sinnvoller sind als das, was sie in ihrem gewöhnlichen Lebensfeld haben. Ich lasse die allgemeine Diskussion auf sich beruhen und sage, es gibt also nach wie vor Notwendigkeit von Heimerziehung. Ich nenne ein Bild, dass diese Heimerziehung als Leben in Gruppen doch sehr sich reduziert an der Einrichtung, an der den Martin Bonhoeffer Häusern, an der ich in 40 Jahre lang beteiligt bin. Martin Bonhoeffer hat sie gegründet, ist dann gestorben und wir waren befreundet, haben vieles zusammen gemacht und ich bin immer noch im Vorstand. Angefangen haben wir 1974 mit 4 Gruppen, a 6 Kindern, 24. Inzwischen arbeitet die Einrichtung mit 350 oder 330 Kindern. Wir haben immer noch 24 vollstationäre Plätze. Alle anderen sind in anderen Formen untergebracht. In Tagesgruppen, Familienbetreuter, betreutem Wohnen, sozialer Gruppenarbeit und so weiter. Schulsozialarbeit. Also ich denke, das ist eine eindrucksvolle Geschichte dafür, was dieses meint, die Relativierung der klassischen Form des Zusammenlebens in Gruppen an einen dritten Ort. Aber es gibt sie und auch wir können uns und neuerdings wieder vermehrt der Anfragen nicht erwehren, häufig, weil im Zeichen des Sparens mit Kindern relativ lang gewartet wird, ehe sie zu uns kommen, wenn ich das so sagen darf, und man das Gefühl hat, es wäre vielleicht sogar geschickter gewesen, es wäre eher gewesen und sie hätten erst weniger Dinge gelernt und auch Verzweiflungen oder Ausweichreaktionen gelernt, als sie sie jetzt schon haben, wenn sie kommen. Also es gibt dieses Heim und ich denke, es ist gut beschrieben in dem Ausdruck von Anne Frommann, die gesagt hat, es ist ein gutes Haus. Ein gutes Haus, eines, in das man kommt, aus dem man auch wieder geht, was aber gut ist in dem Sinn, dass es so etwas wie Lebensstrukturen bietet, die belastbar sind, Lebensstrukturen also, die an den Maximen orientiert sind, wie ich sie gerade oben beschrieben habe. Die Probleme, die wir aber auch damit haben, denke ich mir, sind massiv. Es sind auf der einen Seite die Probleme, dass natürlich Heimerziehung unaufhebbar eine Mixtur von Miteinanderleben, Alltagsleben und professionellem Leben ist. Die Kinder leben da ganz, der Profi hat seinen Dienst, er kommt und geht und hat ein Leben auch außerhalb. Und die Gruppen ihrerseits wechseln in Bezug auf die Zusammensetzung und sie wechseln oft sogar noch mehr in Bezug auf die Erzieher, die dort sind. Das heißt, man muss sehr fragen, ob ein solcher Titel wie der des guten Hauses in Strukturbedingungen des Erziehungsheims, so wie es zur Zeit ist, eigentlich benutzt werden darf, weil diese inneren Spannungen der doppelten, sozusagen der Mixtur des familial strukturierten Miteinanderlebens und des professionellen Lebens und die Wechselstrukturen nicht so sind, dass sie das, was sie eigentlich leisten sollen, nämlich Verlässlichkeit, kontinuierlichen Aufbau von Beziehungen der Savoyeren. Das wird zum Teil sehr dramatisch diskutiert. Doris Niederberger Bühler und andere beschreiben das. Desungeachtet gibt es offensichtlich, und das finde ich erstaunlich, Arrangements, in denen sozusagen so etwas wie ein Verhältnis von Nähe und Distanz praktiziert werden kann. Wir haben große Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass 2/3 der Kinder in klassischem Erziehungssetting durchaus profitieren von dem, was sie dort erfahren. Das heißt, hinterher mit mehr Kompetenzen und einem besseren Situation in ihrem Leben herauskommen, als sie hereingekommen sind. Und wir haben auch in qualitativen Interviews, was ich spannend finde, festgestellt, dass die Heranwachsenden sehr genau diese besondere Situation auch der Profi-Erzieher erkennen können, als die, die verlässlich da sind, wenn sie da sein sollen, die sich ganz auf sie einlassen und die ihnen trotzdem nicht so zu nahe rücken und die, wenn ich das noch so sagen darf, die Freiheit haben, jenseits der Geschichte, in die sie mit ihren Enkeln und mit ihren Kindern und Freunden verhakelt sind, nochmal einen neuen, unbefangenen Blick auf sie und ihre Situation zu werfen. Also, wenn es gut geht, das zu praktizieren, was Professionalität sein soll, ja, wie Franz Hamburger das einmal gesagt hat, dabei sein und gleichzeitig es transzendieren, mitleben und doch einen Blick zu haben, der über den unmittelbaren Alltag des Zusammenlebens und seiner Okkupationen hinausreicht. Also, es geht offenbar und das Problem ist, jetzt müssen wir ins Detail gehen, für kleine Kinder geht es so wohl nicht, da geht es nur, wenn wirklich Dauerpräsenz von Personen da ist und Verlässlichkeit. Auf der anderen Seite gibt es, und das ist eine Erfahrung, die mich immer wieder sehr fasziniert und zugleich erschreckt, Kinder, die mit 11, 12 schon so familienmüde und so sozusagen vererzogen sind, dass sie die Freiheit eines solchen etwas offeneren Milieus brauchen gegenüber dem, was in Familien oder sozusagen auch in Pflegefamilien ihnen angeboten werden könnte. Weil sie sozusagen so gekränkt durch ihre Erfahrungen, so gereizt, dass sie auf zu viel Nähe überhaupt nicht auf Nähe und zu viel Nähe überhaupt nicht mehr produktiv reagieren können. Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen und sagen, dass es natürlich für die Heimerziehung ganz ungelöste Probleme gibt. Die Elternarbeit, die ist nach wie vor ganz ungeklärt, unzulänglich, obwohl gerade für die Kinder, die an ihren Eltern sehr gelitten haben, die Auseinandersetzung mit den Eltern ein ganz elementares und zentrales Thema ist, was auch, wenn die realen Eltern gar nicht da sind, in Fantasien und Projektionen bearbeitet werden muss, damit sie irgendwie mit ihrem eigenen Leben klarkommen. Es ist außerdem so, dass nach wie vor die Frage, wie die auch kleinen Heimgruppen in die Lebenswelt eingebaut sind, also wie das mit den Kontakten zu den Vereinen, zu den Schulen und so weiter ist, sehr prekär und schwierig ist, weil es oft nicht gelingt, dort normale, sozusagen belastbare Verhältnisse herzustellen. Es ist, denke ich mir, in der neuerlichen Zeit eine dramatische Frage, wie spezialisiert man umgehen muss mit unterschiedlich belasteten Gruppen von Kindern. Die Kooperation mit der Psychiatrie wird immer dringlicher als eine, bei der alles darauf ankommt, dass die Sozialpädagogik nicht gleichsam der Handlanger der Psychiatrie ist, sondern ihr eigenes Konzept des Miteinanderlebens als eigenes Konzept durchsetzt und nicht nur als eine Art Hilfszugang für therapeutische oder psychiatrische Konzepte. Und im Endeffekt, denke ich mir, wird man wahrscheinlich diskutieren müssen, ob es noch andere Möglichkeiten geben kann, doch für die Kinder, die das aushalten, auch private Verhältnisse, betreute Pflegeverhältnisse einzurichten. Wir elaborieren momentan an Modellen herum, in denen die Pflegefamilien sehr stark beraten, unterstützt sind, immer eine Kriseneinrichtung im Hintergrund haben und alle verwaltungstechnischen Dinge ihnen genommen werden, damit sie die Privatheit ihres Familienlebens pädagogisch nutzen können und weil das für viele Kinder sinnvoll ist. Das alles, denke ich mir, genügt vielleicht, um es jetzt anzudeuten, dass es hier vielfältige Probleme gibt. Mein Schlusssatz ist der, dass dies, glaube ich, Konzepte sind, die notwendig und die sinnvoll sind und die vor allem auch da durchgesetzt werden müssen, wo es schwierig ist, wo man also zurzeit von wilden Jugendlichen oder von den aggressiven Störern redet, die dann ins Boxcamp oder in die geschlossene Unterbringung kommen. Ich glaube, dass diese harten Einrichtungen eine Art Offenbarungseid sind für eine Pädagogik, die nicht imstande ist, aus welchen Gründen auch immer, Verständigung mit denen zu finden, die, wenn ich das mal böse sagen darf, sozusagen mit der Pädagogik Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich eigentlich auf sie nicht mehr einlassen wollen, die mit der normalen Pädagogik einfach nicht zurande kommen. Wir haben Untersuchungen gemacht in so einem dieser Boxercamps, wo es ganz aufregend ist, dass sie gesagt haben, ja, es versteht uns sowieso niemand. Und was die auch alles, so heißt es dann, labern, hilft uns gar nichts. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen mit sehr schwierigen und sehr mühsamen Verhaltensformen, auch für sie selbst und die Gesellschaft belastenden Verhaltensformen, bei denen uns der Zugang, die Sprache fehlt. Und die Antwort nur mit Härte und Disziplin ist sicherlich eine kurzköpfige, was nicht bedeutet, dass solche Momente nicht unter Umständen verständigungsfähig sind. Man müsste das im Detail diskutieren, aber das, worauf ich setzen möchte, ist, dass ich in diesem Fall mit Pestalozzi davon ausgehe, dass es bei allen Menschen eine Ebene geben muss, in denen man sich verständigen kann, gemeinsam über das, was aus dem Leben werden könnte, und dass dieses nicht nur durch demütigende, stigmatisierende, abqualifizierende oder jetzt auch neu tortierende Verfahren gemacht wird. Dieses aber muss in dieser Gesellschaft, und damit komme ich auf den Anfang zurück, durchgesetzt werden, die gerade mit solchen Menschen so sehr ungeduldig ist. Von einem unserer hohen Politiker stammt der Satz, wir sollen die fördern, die tüchtig sind und die anderen irgendwie versorgen. Dabei bildet sich sozusagen für die Sozialpädagogik die Zumutung einer Spaltung an. Mit den einen beratend und in Schulsozialarbeit und im Kindergarten, das ist alles ganz schön, und mit den anderen kurze 15 und hart. Zumal, wenn es die Älteren sind, wo man dann neoliberal sagt, die haben ja schließlich ihre Chance gehabt, haben sie nicht genutzt und sie zeigen, dass sie nichts taugen für diese Gesellschaft. Dagegen, denke ich mir, muss sie sich wehren, und ich möchte schließen mit der, wie ich finde, sehr schönen Bemerkung von dem Psychiater Klaus Dörner, der einmal gesagt hat, die Gesellschaft zeigt ihre Qualifikation, ihre Qualität, ihre humane Qualität, wenn sie auf der einen Seite eine funktionierende Wirtschaft hat und wenn sie auf der anderen Seite da allen Aufwand, der notwendig ist, treibt mit den Menschen, die in der Logik der Wirtschaft zunächst Probleme haben. Dankeschön.
Danke. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Herzlichen Dank. Sie haben uns wirklich herauf erzählt bis zum heute. Danke für den sehr erhellenden Beitrag, der uns auch noch einmal zeigt, dass Dinge auf eine neue Weise wiederkehren, wie Sie jetzt gerade am Ende darüber gesprochen haben. Ich möchte gerne die Diskussion eröffnen, weil wir Sie einfach noch gerne hier haben. Wir haben ein Viertelstündchen Zeit. Wir gehen dann in die Pause und verschieben das andere nach hinten, weil das auch geht, weil uns was ausfällt. Das heißt, wir dürfen Sie jetzt noch bis zur Pause beanspruchen, bis wir dann das Taxi rufen. Bitte.
Ja. Und vielleicht beleben wir die Fragelust, wenn man die Fenster mal richtig aufmacht. Soll man vielleicht, Frau Reiser, einen Moment sagen, ihr unterhaltet euch untereinander und sammelt sozusagen einen Satz. Das, nach meiner Erfahrung, lockert das bisweilen. Zumal, wenn man einer solchen Zwada ausgesetzt gewesen ist.
Ja. Ich weiß schon, was ich damit fragen will. Aber
gut, fangen wir an.
Zwei Sachen, die einfach, weil ich über Heimkampagnen geschrieben habe. Und Sie haben am Anfang davon geredet, was heißt Auftrittsverbot? Hatten Sie Berufsverbot?
Oder nein, was? Gott sei Dank war ich als Professor durch die Freiheit der Wissenschaft geschützt.
Und da hatten Sie Auftrittsverbot?
Bei Verbänden. Bei Tagungen von Verbänden. Also,
aber
Caritas,
nicht, Sie hätten nicht auf der Universität.
Und was?
Aber nicht auf
der Universität. In der Universität, nein. Nein, kein Berufsverbot. Nein. Okay. Also, das ist die Freiheit der Wissenschaft. Umgekehrt denke ich mir, das ist auch heute die Freiheit der Wissenschaft, dass wir sozusagen die Verpflichtung haben, die Dinge zu sagen und zu nennen, so wie wir sie sehen.
Gut, die zweite Frage wäre bei Ihrem Plädoyer für die, naja, also doch Notwendigkeit vom Heimen eventuell. Was halten Sie eigentlich vom Kieler-Modell?
Kieler?
Kieler-Modell.
Das kenne ich gerade nicht.
Das kennen Sie nicht?
Nein.
Okay, also in Schleswig-Holstein gab es eine Zeit lang, also das wurde dann von der, als dann der Wechsel zur CDU kam, wieder verändert, ja. Aber der Sozialarbeiter ist praktisch mit ein, zwei Pfleglingen ist die Pflegefamilie.
Ja.
Der nimmt die zu sich nach Hause, mehrere Jahre, und hat dann ein Sabbatical.
Ja.
Das ist die Belohnung.
Gut, okay. Das, ich kann es jetzt nicht als Kieler Modell, ist es, glaube ich, das, was ich zum Schluss gesagt habe, dass die ganz andere Formen geben.
Ja, der Vermittlung von. Was? Die haben das gemacht.
Haben es gemacht, ja, weil wir haben, jetzt haben wir dauernd. Das sind bei uns heißt betreute Pflegefamilie. Also ein Sozialarbeiter sagt, ein Kind kann zu mir kommen und ich lebe mit ihm zu Hause. Es gibt auch Elternpaare oder Alleinstehende, pädagogisch, aber die werden vorsichtig geprüft. Also nicht irgendjemand darf es, sondern wir haben sozusagen ein sorgfältiges System, wo man sich meldet und dann guckt man, ob das geeignet ist. Wo man dann im familialen Verhältnis lebt, aber, und das finde ich das Spannende, mit dem Hintergrund einer Einrichtung, die die administrativen Dinge macht, die Supervision, wo es gewünscht ist, anbietet und die vor allen Dingen als zur Krise da ist. Denn gerade zum Beispiel im Umgang, im Übergang von der Kindheit in die sich abzeichnende Pubertät scheitern ja, wie man weiß, sehr viele Pflegeverhältnisse, da braucht es also besondere Stützung. Also ich gehe davon aus, dass es eine Skala gibt von normaler Adoption, von normalen Pflegefamilien, von solchen besonders gestützten Familien, die mit ein oder zwei Kindern oder mit einer kleinen Gruppe zusammenleben, dass es aber trotzdem einzelne, davon hatte ich geredet, Kinder gibt, die sozusagen so näheempfindlich sind, dass sie in einer Gruppe untereinander offensichtlich gut tun. Ich halte das für eine kleine Gruppe und ich glaube, dass die Verteilungen längerfristig neu ausgehandelt werden müssen. Es gibt auch, jedenfalls, wir sind in der Einrichtung immer wieder mit Kindern konfrontiert, die wir auf Anhieb in ein so enges Verhältnis, wie das also das von Ihnen jetzt skizzierte, so nicht geben können, weil wir das Gefühl haben, sie sind derartig belastend und schwierig, dass man schon sozusagen sämtliche, auch mehr Personale, das ist ja das, was unter Umständen hilfreich ist, dass eben drei oder vier doch zugange sind, die sich dann auch gegenseitig etwas abwechseln können. Aber das müsste man sozusagen im Detail aushandeln, da gibt es eine große Skala in Zelle, das ist ein ähnliches Modell, die sind sozusagen relativ intensiv in Bezug auf die Privatisierung dieser Verhältnisse. Andere Einrichtungen sind etwas institutionell. Ich denke, das sind unterschiedliche Mischungen. Aber es sind auch unterschiedliche Probleme da.
Ja, da gibt es dann die Kieler, die, wenn sie nicht weiterkommen, die Zöglinge nach München schicken.
Und gut, weil sie denken, ja. Und die Hamburger, die dann eine Zeit lang mal gesagt haben, wir wollen überhaupt keine Heime mehr, wir machen keine Heime mit den schwierigen Kindern und drumherum in Niedersachsen wussten sie nicht, wo sie die Plätze hernehmen sollten. Also das ist wieder ein ganz anderes Problem. Nicht nur der Verschiebebahnhof, sondern auch, dass man sich bisweilen dann eben eine Position auf Kosten von Dingen leistet, die man nicht mit bedenkt. Und wo man sich dann eben Hilfe von anderen holt. Ja.
Andrea Neitz, mein Name, ich schreibe in die Situation.
Und können Sie, das Alter macht schwerhörig.
Ah, lach das laut. Mein Name ist Andrea Neitz und ich schreibe eine Dissertation zum Thema Heimerziehung und Wirkungen von Heimerziehung. Und ich wollte Sie fragen, mit dem Kind, mit dem Sie immer noch verbunden sind, ob es da auch Modelle gibt für diesen Übergang von Heimkindern in die Selbstständigkeit.
Ja, natürlich. Also es gibt Gruppen und es gibt dann Wohngruppen, in die die Kinder, wie man so sagt, sozusagen ausgelagert werden und wo sie dann miteinander leben, aber unter Umständen noch eine Konsultation haben.
Auch Jugendliche zum Beispiel, die zusammen in einer Gruppe vorher waren, dass die auch zusammen in betreuten Wohnungen dann leben? Oder?
Wenn man das einrichten kann, ist es glücklich. Inszenieren können wir es nicht, weil die Zufälle wiederum der Hilfepläne oft so schwierig sind, dass man solche Kombinationen nicht machen kann. Aber gedacht ist es so, dass es einen solchen geplanten Übergang gibt.
Auch auch mit einer Kontinuität in den Betreuungsverhältnissen oder ja. ist das dann eine andere Einrichtung? Oder?
Nein. Okay. Also es gab immer den Traum, das ist der alte Traum, man fängt an mit einer Heimgruppe, hat 5 Kinder, dann ziehen 2 oder 3 raus und dann sind noch 3 übrig und man behält sozusagen so wie Eltern Kontakte zu den Kindern, Kontakt zu denen, die schon ausgezogen sind. Das wird immer wieder beschrieben als das eigentliche Modell, was man gerne hätte. Es zu realisieren ist offenbar sehr schwierig. Jetzt liegt eher zufällig ab und an. Und die derzeitigen Verhältnisse sind, was das Finanzielle anbetrifft und die Rahmenbedingungen, das habe ich ja kurz skizziert, sowieso sehr anstrengend. Heimerziehung ist teuer und sie ist das teuerste innerhalb der Erziehungshilfen überhaupt. Und sie braucht es aber zum Verwahren, wenn man verhindern will, was zurzeit, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, bei uns real sehr belastend ist, dass die Tatsache, dass die Arbeitszeiten sich weniger gut regeln lassen wie in einer Beratungsstelle, ja für viele Leute wenig attraktiv ist. Also wir haben erstaunlich viele Berufsanfänger und diese sind häufig innerhalb der Heimerziehung hochproblematisch, denn sie haben noch wenig Lebenserfahrung und sind unter Umständen dann mit Kindern konfrontiert oder mit jungen Leuten konfrontiert, die schon viel erlebt haben. Und die Erzieher können eher mit Staunen hören, was es so alles im Leben Dramatisches gibt. Das gibt aber kein pädagogisches Verhältnis. Also ich, in meiner Einrichtung sind wir stolz, dass wir einen gediegenen Stamm haben von Mitarbeitern zwischen 25 und 15 Jahren, die dabei sind und von denen aus wir sozusagen auch Erfahrung repräsentieren können. Ja?
Ich hätte eine Frage zur Psychiatrie in den Kinderheimen. Warum ist die Psychiatrie immer so präsent? Können Sie das erläutern?
Wie immer präsent?
Die Psychiatrie ist in Kinderheimen immer präsent. Ja. Kinder müssen immer irgendwelche Tabletten schlucken.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das kann ich sogar andersrum sagen. Also ich war durch Jahrzehnte hindurch befreundet mit Rainer Wendt. Das war einer der maßgeblichen Kinderpsychiater. Und wir haben gemeinsam diese Einrichtung, von der ich erzählt habe, immer abwechselnd. Er 2 Jahre, ich 2 Jahre. Sozusagen sind wir vorgestanden. Aber wir haben uns, da gab es in der Einrichtung bei uns, außer in einer individualmedizinischen, aber das waren ganz wenige, gab es auch mal Tabletten. Normalerweise sind das 2 verschiedene Dinge. Wenn allerdings es suizidal wird oder auch bei Magersucht und Kopfsucht und diesen Dingen, sind wir froh, dass wir eine befreundete Einrichtung, nämlich die Kinder- und Jugendpsychiatrie haben, sozusagen die wir kennen, wo wir die Leute kennen, mit denen man sich absprechen kann, wo die Kinder unter Umständen auch eine Zeit lang sein können. Aber es sind im Prinzip völlig 2 verschiedene Einrichtungen. Und es ist ein gegenseitig, und das finde ich sehr schön, ein gegenseitig wechselnd sich stützendes Verhältnis. Wir sagen, es gibt und neuerdings zunehmend Grenzfälle psychiatrischer, ja, das sind dann eher so offener Borderline-Störungen oder so, aber also sehr massiver Probleme, wo wir dankbar sind, dass es auch einen psychiatrischen Rat gibt in Bezug auf solche Kinder. Aber die erziehen bei uns überhaupt nicht. Dann ist ein externer Rat. Während gleichzeitig die Psychiater sagen, sie hätten nun begriffen, dass das, was die Ärzte tun, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde am Tag ist. Und dass das, was sie leisten müssen, eine Alltagsgestaltung ist. Nämlich eine, die pädagogisch sozusagen arbeitet in Erfahrungen, beim Essen, in der Unterhaltung, beim in die Schule gehen und aus der Schule kommen, bei den Konflikten, die man in der Gruppe miteinander hat. Oder um Reimer von der Dubois zu zitieren, der gesagt hat, die jugendpsychiatrische Arbeit ist im Prinzip zunächst einmal, liegt auf der Basisarbeit einer gelingenden Alltagspädagogik, nämlich dass das Verhältnisse sind, in denen Kinder lernen können, irgendwie wieder Zutrauen zu sich selbst zu finden, und zwar im Alltag. Das war jetzt ein Psychiater, den ich zitiert habe. Also insofern, dieses Bild würde ich so nicht teilen. Das gibt es sicher, und ich weiß, dass es auch bei uns dramatische Auseinandersetzungen zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie gibt, aber das ist ein ganz anderes Feld. Das ist vor allen Dingen das Feld auch, also in Norddeutschland gibt es da zum Teil scheußliche Konstellationen einer traditionell hierarchischen Denkens, dass die Psychiater das Gefühl haben, sie verstehen es allein, sie haben die Symptomlisten, sie wissen, was los ist und die Pädagogen sollen bitte funktionieren. Das sind zum Teil ekelhafte und, wie ich finde, auch unwürdige Fälle. Das ist keine Kooperation. Sie haben einen anderen Blick und wir haben unseren Blick. Wir möchten den Alltag gestalten und sie haben bei bestimmten, die es ja gibt, Störungsbildern, die ich jetzt mal verstehe als lebensgeschichtliche Verhärtungen, Erfahrungen, die wir wiederum so nicht haben. Und wenn das in einer respektvollen Weise gegenseitig praktiziert wird, geht das, glaube ich, gut. Wir überlegen auch, dass wir zum Beispiel Kinder mit besonderen, das eine oder andere Kind mit besonderen Problemen, was, ich zitiere jetzt Michael Günder, unseren jetzigen Psychiater, der sagt, es gibt Kinder, die sind nicht krank genug für die Psychiatrie, aber sie sind zu gesund oder zu wenig beeinträchtigt für die Jugendhilfe. Das sind so Zwischenfälle und da überlegen wir, ob es sinnvoll ist, dass man die einen oder anderen dieser Kinder in eine Gruppe nimmt, so ein bisschen wie jetzt in der Inklusionsdebatte diskutiert wird, mit sozusagen einer besonderen Präsenz eines Erziehers, der dann mit diesem Kind, weil es zum Beispiel so aggressiv ist, dass es eigentlich überhaupt mit niemandem umgehen kann, arbeiten kann. Und da nehmen wir dann zusammen Erfahrungen aus der Psychiatrie, aus unserer Jugendhilfe und Erfahrungen, die ich sehr spannend finde im Umgang mit autistischen Kindern, von denen man ja lange geglaubt hat, man könnte überhaupt nichts machen, die in Rottenburg bei uns sozusagen auch eine Form versuchen, lebensweltorientierte Alltagsarbeit mit psychoanalytisch-psychiatrischem Wissen zu verbinden. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele produktive Möglichkeiten der Kooperation und es gibt grauenhafte, gegenseitige Verhärtungen. Es gibt Sozialarbeiter, die davon ausgehen, dass Psychiater sowieso nur Medikamente geben wollen und es gibt Psychiater, die davon ausgehen, dass ein Pädagoge von einem Kind eigentlich gar nichts versteht. Da war vor allem die Marburger Schule groß. Da musste ich, deshalb ist mir sehr erinnerlich, dass mich das Jugendamt da um Vermittlung gebeten hat, weil die kam überhaupt nicht zu Potte, weil der Psychiater davon ausgegangen ist, er weiß, was ist und es gibt Krankenschwestern, Heilerziehungshelfer und Sozialpädagogen und die funktionieren nach ärztlicher Weisung. Ich hoffe, dass sich das allmählich gibt.
Haben Sie Erfahrung mit fremdgebrachten Kindern, wo man mit dem Herkunftssystem weitergearbeitet hat, ambulant?
Nochmal mit welchen?
Also,
den ersten Satz habe ich nicht verstanden.
Wenn man Kinder fremdunterbringt und dann die Familie weiterhin betreut, das Herkunftssystem.
Ja. Ich habe gesagt, Elternarbeit ist eines der vielen Probleme, sowohl die Bearbeitung des Elternbilds bei den Kindern auf der einen Seite, wie die reale Kooperation. Aber das hakt ungeheuer wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten. Für die Eltern ist im Allgemeinen das Jugendamt zuständig und die Kinder leben dann im Heim. Wir haben aber, und das ist ganz aufregend, glaube ich, sehr schön entwickelt, die sogenannten Tagesgruppen. Das sind Einrichtungen, wo die Kinder nach der Schule jeweils nachmittags hingehen und am Wochenende im Allgemeinen nicht. Und wo sie dann Schularbeiten machen, spielen, miteinander etwas treiben und wo die Arbeit eine doppelte ist mit den Kindern an diesem neuen Ort und gleichzeitig mit den Eltern in der Bearbeitung ihrer Probleme, um abzutasten, ob es möglich ist, dass das Kind in die Familie zurückkommt, weil die Familie neu stabilisiert ist, oder festzustellen, dass es keinen Zweck hat und dann den Eltern aber auch verständlich zu machen, dass sie selber auch und dem Kind, dass sie beide damit leben können, dass es so keinen Zweck hat und dass man sich trennen muss. Das ist ja auch ein Geschäft, was in Familienhilfen vielfältig praktiziert wird. Nicht, das gibt es ja hier, denke ich mir, genauso. Also, dass der Sozialarbeiter in die Familie geht, um mit der Familie zu arbeiten, um in der Familie zu sehen, ob sie erziehungsfähiger wieder gemacht werden kann. Auch da kann es sein, es zeigt sich, deshalb, es geht nicht, aber sehr häufig geht es. Da gibt es ja das sehr schöne Buch von der Astrid Vogue über Familienhilfe, wo sie in Fallbeispielen erzählt, wie es ihr gelingt, sozusagen Stück um Stück Alltage von Familien wieder zu sensibilisieren für die eigenen Potenziale.
Ja. Wenn man zu Geschichte der Heimatziehung spricht, denke ich, sollte man in Österreich schon auch von den SOS-Kindergeopfern reden und die erwähnen.
Ja.
Und ich denke, also da ist was, ich meine, der Meiner hat das Konzept des Kinderdorfs ja nicht erfunden. Das hat ja hat es ja schon im 19. Jahrhundert gegeben. Ja. Aber es war immerhin der Versuch, in Kleingruppen mit Kindern
und einer angestammten Dauerpräsenz der jeweiligen Mutter, jawohl. Und hier in Innsbruck ist das ja sehr naheliegend. Hier bei Ihnen war ich noch nicht, bei Vis-à-vis, bei SMS war ich natürlich auch schon.
Weil ich habe einige Kolleginnen hier.
Ihr Wissenschaftszentrum und machen Tagungen. Das müsste man aber, wenn ich es richtig sehe und neuere Diskussionen kenne, müsste man das diskutieren, weil das Aufregende bei den SMS-Kinderdörfern ist, dass auch Sie jetzt von der anderen Seite aus überlegen, wie sich Professionalität und angestammte, sage ich mal, Familienqualität miteinander verbinden. Das heißt, die Kinder, die heute noch in der Heimerziehung kommen und wo die nicht sozusagen durch Beratung, Gruppenarbeit und so weiter versorgt sind, sind offensichtlich, werden ziemlich schwierig. Und die Frage stellt sich, wie jedenfalls da neue Mischungsverhältnisse zwischen der Präsenz der Familienmutter und den Profis gemacht werden müssen. Aber ich dachte, also ich begebe mich nicht in die Höhle des Löwen. Das lasse ich mal aus.
Darf ich Sie noch was fragen? Ja. Ich würde, Sie haben ja erzählt, Sie haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich tatsächlich heute mit den sozialen politischen Verhältnissen wieder Herausforderungen stellen, nämlich die sogenannten gewollten Kinder, die nicht gewollten, die leistungsfähigen, ja, die anderen. Und wenn Sie jetzt so auf Ihre Erfahrung in der Entwicklung der Jugendhilfe schauen, was würden Sie sagen, ist aus der gegenwärtigen Praxis der Jugendhilfe, welche Frage wäre eine sinnvolle Frage an die Geschichte? Wir haben uns ja gedacht, wir möchten die Geschichte nicht nur als Lernt pro Lernt, sondern wir möchten sie auch auf eine Gegenwart hinschreiben und da nicht im Sinne von Anwendungsorientierung selbstverständlich und nicht im Sinne von Tipps, sondern sozusagen, welchen Strom würden Sie uns empfehlen?
Ja, ich denke, das sind mehrere. Das ist auf der einen Seite die Geschichte sozusagen der allmählichen Erkenntnis der Eigensinnigkeit von Kindern und daraus folgernd des notwendigen Umgangs mit Kindern als Personen, mit denen man mit Anerkennung und Respekt begegnen muss. Ich habe in anderen Texten einmal versucht zu sagen, Pädagogik braucht sozusagen vier Dinge. Liebe braucht sie, nämlich so wie du bist, bist du gut. Vertrauen braucht sie, aus dir wird etwas, du bist bildsam, wie auch immer, du kannst dich verändern. Neugier, aus dir wird etwas ganz Originelles und etwas, was vielleicht meinen eigenen Vorstellungen widerstrebt. Und das Ganze muss eingebunden sein in eine erkennbare Struktur, an der man sich abarbeiten kann und auseinandersetzen kann. Also das eine ist sozusagen, wie kommt das, die Geschichte der allmählichen Eigensinnigkeit der Kinder? Und das gegenüber, und das finde ich ist aufregend, gegenüber den unterschiedlichen Tendenzen, Kinder eben doch als Verfügungsmasse zu nehmen. Und das könnte man nun breit diskutieren. Es hilft nichts, die derzeitige Kindergartendiskussion, die produktiv ist, wenn die Plätze für die kleinen Kinder eingerichtet werden, lebt davon, dass man sagt, die Frauen sollen arbeiten gehen. Unser Arbeitgeberpräsident hat es neulich mit wünschenswerter Deutlichkeit gesagt, als er gesagt hat, man müsste doch die familienstützenden Leistungen in einer neuen Weise zur Diskussion stellen. Sie dürften nicht dazu führen, dass Frauen ihre notwendige Arbeitskraft im Arbeitsmarkt vorenthalten. Das heißt, der Einfluss, also Kinder zu sehen als das, was ökonomisch vor allem brauchbar sein soll. Und ich denke, das könnte man ein bisschen in die Schulpolitik momentan hineinsehen, wo bestimmte Arten von Kompetenzen gefragt werden und wo das umwegige Lernen, das Zeit haben, das Geduld haben, das Originelle, was notwendig ist, nicht richtig kommt. Also ich denke, da ist eine ganz aufregende Diskussion und ich finde eine, die dann eben auch ganz aufregend ist im Kontext der neueren Inklusionsdebatte. Was heißt es wirklich, mit Verschiedenheiten so umzugehen, dass die verschiedenen Möglichkeiten zu ihrem Recht kommen und nicht egalisiert und eingeebnet werden und dann auch noch eingeebnet werden an Kriterien, die die Leute nervös machen, weil sie sozusagen notwendig sind, um in der Gesellschaft zu bestehen und trotzdem ihre Lebensperspektiven nicht eigentlich wirklich mit einbetten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich denke, es ist aufregend und die Pädagogik muss sich selbst fragen, inwieweit sie, ich sage ja, die strukturelle Asymmetrie, die notwendig gegeben ist, weil Kinder zunächst noch klein sind und dann allmählich größer werden, wie sie damit umgehen kann. Und das noch einmal konkretisiert, wie sie auch damit umgehen kann, dass Pädagogik nicht ohne Gefühle, ohne Emotionen und das heißt auch ohne, wie auch immer, erotisch angetönte Gefühle arbeiten kann. Also wenn bei uns jetzt aus Angst vor den Sexualskandalen es zum Beispiel heißt, man dürfte niemals mit einem Kind bei geschlossener Tür reden. dann frage ich mich, wie ich das machen soll, wenn das Kind gerade davon überfallen ist, dass sein Vater sich umgebracht hat und ich muss es trösten. Das heißt, wir brauchen, denke ich mir, und das ist in den Sexualdebatten momentan das Aufregende, sie müssen auf der einen Seite, muss geguckt werden, was passiert war. Wir brauchen auf der anderen Seite, zum Zweiten, eine neue Interpretation, ich nenne das das professionelle Inzestverbot. Es muss absolut klar sein, wo die Grenzen sind. Aber es muss dieses auch wieder so gehandhabt werden, dass es uns gelingt, durch die Selbstkritik, die wir machen, bis hin zu Aufarbeitungsdingen, wieder das Vertrauen haben, dass man nicht sozusagen mit einer die Pädagogik ruinierenden Ängstlichkeit darauf guckt und unterschlägt, dass alle Erziehung eine Beziehungsarbeit ist. Und das geht überhaupt nicht ohne Gefühle, ohne Freundlichkeiten, auch ohne Neigung, mit denen ich man abarbeiten muss. Wir brauchen da eine neue, denke ich mir, Kultur innerhalb der Mitarbeiter, dass die damit arbeiten und dass sie damit leben können, ohne dass sie immer Angst haben müssen, dass sie verdächtige Dinge tun und ohne dass gleichzeitig die Öffentlichkeit, die muss das Vertrauen wieder finden können, dass wir so streng mit uns selbst sind, aber zugleich so gekonnt im Umgang mit den Gefühlen, dass das geht. Und dazu, weil Sie das erwähnt haben, würde ich gerne sagen, weil das alleine immer nicht reicht, brauchen wir unbedingt in den Erziehungshilfen Ombudsstellen für Beschwerden. Das heißt, nicht alles, was aufgearbeitet werden kann, kann kommunikativ aufgearbeitet. Kinder können zu kurz kommen, Eltern können zu kurz kommen und es braucht unabhängige, neutrale Stellen, an die man sich wenden kann, damit da klärend ist. Wir können nicht alles sozusagen mit Selbstbesprechung und Supervision klären. Es gibt Dinge, da ist es hart und da muss es hart ausgehandelt werden.
So, ich danke Ihnen sehr. Ich habe das Handy eingeschaltet, weil Sie mich gebeten haben, dass ich Ihnen das Taxi rufe. Das wird auch gleich